sind dann beim Tagesordnungspunkt 3 und ich eröffne die Fragestunde. Die erste Frage, ja, wer hatte sich gemeldet von der CDU? Gibt es, ich gucke nach rechts, entschuldigen Sie bitte, ja.
Guten Tag alle zusammen. Die CDU-Fraktion hat folgende Fragestellung. Aus welchen Gründen wurde das Parken auf dem Parkplatz am Gartenamt in der Bosestraße durch Verkehrszeichen zeitlich eingeschränkt und damit völlig unnötig der Parkdruck im Quartier erhöht?
Ja, Frau Vorsitzende, Herr Frank, Ihre Frage ist ein bisschen falsch gestellt. Ja? Dieser Parkplatz am Gartenamt, am Umwelt- und Gartenamt, ist der Mitarbeiterparkplatz des Umwelt- und Gartenamts und steht im Wesentlichen den Mitarbeiterinnen des Umwelt- und Gartenamts zur Verfügung. Aber um dem Parkdruck an dieser Stelle gerecht zu werden, im Wesentlichen während der Nichtarbeitszeiten, weil drumherum ist ja ein Wohngebiet, also genau gegenläufig, hat das Umwelt- und Gartenamt sich bereit erklärt, diesen Parkplatz zu diesen Zeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. So ist das. Und ich denke, uns liegt daran, dass die Mitarbeiterinnen des Umwelt- und Gartenamts ihre Fahrzeuge abstellen können, ohne den Betrieb auf dem Gelände selbst zu stören.
Vielen Dank.
Erste keine Nachfrage, dann kommen wir schon zur zweiten Frage. Herr Römer. Nee, aber steht hier.
Ja, guten Tag. Ich stehe vertretend für Herrn Römer. Wir fragen den Magistrat, welche Gründe führen dazu, dass viele Bürgerinnen und Bürger sehr lange auf einen Termin beim Bürgerbüro warten müssen?
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Herr Grothoff, beantworte ich gerne. Pandemiebedingt wurde seit April 2020 die Sprechzeiten im Bürgerbüro abgeschafft. Und die Dienstleistungen sind nur über Terminvergabe buchbar. Das ist natürlich deswegen geschehen, um den Bürgerinnen und Bürgern und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den größtmöglichen Gesundheitsschutz zu bieten. Und wir haben auch Plätze reduzieren müssen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Und zurzeit gibt es für alle, die eher gerne langfristig planen, eine reguläre Vorlaufzeit von 4 Wochen. Auf einen freien Termin und wir aktivieren aber in Anbetracht der aktuellen Pandemielage alle 14 Tage hunderte von zusätzlichen Terminen, um den Bürgerinnen und Bürgern eine kürzere Terminvorlaufzeit zu ermöglichen. Tagesaktuell schalten wir wiederum angepasst an das Mitarbeiteraufkommen. Also wir schauen wirklich jeden Tag, wie viel sind im Urlaub, haben sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank gemeldet. Weitere Termine frei, um auch sehr kurzfristige Terminanfragen umsetzen zu können. Oder Notfalltermine gibt es ja schon immer, wenn es starke familiäre oder berufliche Auswirkungen, ein Besuch im Bürgerbüro oder wenn ich keinen Termin hätte, dann es hätte größtmögliche Auswirkungen auf die Anfragenden und dann kann man immer zwischendurch auch einen Termin bekommen. Unser Ziel ist es aber, das sage ich hier ausdrücklich wieder, auf 14-tägige Wartezeiten auch zu kommen. Und wir haben in diesem Jahr auch damit begonnen, sowohl im technischen Bereich als auch im personalwirtschaftlichen Bereich Neues auszuprobieren und umzusetzen. Da 20% nämlich der gebuchten Termine nicht wahrgenommen werden, das ist auch eine Wahrheit, das muss man auch mal sagen. Deswegen haben wir jetzt ein neues Check-in-Terminal beschafft und der unsere Effizienz steigert und uns auch noch ein breites Terminangebot ermöglicht. Und dieser Schalter ging aber erst im Januar diesen Jahres in Betrieb und diese technische Unterstützung hilft uns zu filtern, welche Bürger wirklich zu ihren Terminen dann anwesend sind. Und darüber hinaus wird eine feste Überbuchungsquote dann noch addiert. Also, wir sind da dran, unseren Service stetig zu verbessern. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass wir im Bürgerbüro sehr gute Bewertungen erhalten. Wir sind im letzten Jahr auf Platz 6 mal gewählt worden bei einem bundesweiten Rating und unsere Rückmeldungen sind gut, aber wir sind dennoch dabei, das ist überhaupt kein Grund, sich auszuruhen, sondern wir versuchen, unseren Service stetig zu verbessern.
Erste Nachfrage, Herr Grote.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Gibt es schon Pläne zur Wiedereinführung dieser offenen Sprechstunden, sage ich mal? Also wenn die, ist ja abzusehen, das Pandemiegeschehen demnächst ja wieder abflacht.
Nein, wir würden momentan, so wie unsere jetzigen Überlegungen sind, bei dem System bleiben wollen.
Eine weitere Nachfrage sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Frage 192-71, Herr Dr. Wett.
Was wird der Magistrat gegen die in den letzten Wochen und Monaten wiederholt langanhaltend und großflächig auftretende Geruchsbelästigung durch Klärschlamm im weiten Umkreis des Kraftwerks Kassel tun?
Frau Vorsitzende, Herr Dr. Wett, im Kraftwerk wird ja zurzeit der Umbau zur Klärschlammverbrennung gemacht. In Teilen ist er schon umgesetzt und läuft in unterschiedlichen Phasen des Betriebes. Zuständig ist das Regierungspräsidium an der Stelle, weil dieser Betrieb ist ein Betrieb nach Bundesemissionsschutzgesetz und da obliegt die Kontrolle beim Regierungspräsidium. Ich kann Ihnen den aktuellen Stand sagen, wie die Situation im Moment ist. Also dem Umwelt- und Gartenamt, und das ist ja das Zielamt, wenn innerhalb der Stadt Geruchsbelästigungen festgestellt werden, werden die bei der Umweltbehörde der Stadt Kassel gemeldet, obwohl sie in dem Fall nicht zuständig ist. Aber wir nehmen das natürlich entgegen, liegen uns keine Beschwerden zur Geruchsbelästigung vor. Es gibt eine Beschwerde aus Fuldabrück, die beim RP eingegangen ist, weil wir da in engem Kontakt natürlich mit dem RP sind. Der Betrieb selbst hat eine Genehmigung nach BIMS und hat da natürlich auch ein wesentlicher Sachverhalt der Prüfung ist die Geruchsbelästigung. Und grundsätzlich ist die Anlage so ausgerechnet, dass die Anlage dieses einzuhalten hat. Beim Probebetrieb sind teilweise Überschreitungen festgestellt worden, aber dagegen wird gearbeitet, weil die Einhaltung dieser Grenzwerte ja zwingend ist. Das ist einfach eine Regel in dem Zusammenhang. Ja? Und das ist der aktuelle Stand.
Erste Nachfrage, Herr Dr. Wett.
Ja, dann ist ja gut, wenn Sie da weiter dran sind. Dann wollte ich gerne noch wissen, ob die Belieferung mit Klärschlamm weiter per LKW erfolgen soll oder ob das wie vorher bei Kohle mit der Bahn zu realisieren ist, weil die Bürger dort eben auch unter dem LKW-Verkehr entsprechend leiden, Anführungszeichen, aber da ein Interesse haben, dass es eben konzentrierter ist und nicht per LKW.
Also grundsätzlich ist es so, dass die Klärwerke in der Region, aber auch das Kasseler Klärwerk nicht über einen Gleisanschluss verfügt. Ja, das ist unüblich und somit wird es auch weiterhin mit LKWs erfolgen.
Danke.
Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Kommen zur Frage 192-72, Herr Kalb.
Wir fragen den Magistrat, wie bewertet der Magistrat die Kritik der Vorstände der BDA-Gruppe Kassel und des Katz-im-Kuba e.V. an den Plänen des Landeswohlfahrtsverbandes, an der Kölnischen Straße 31 statt eines ursprünglich geplanten Neubaus Parkplätze zu errichten?
Frau Vorsitzende, Herr Kalb, also wie beurteile ich das? Ich beurteile es erstmal sehr positiv, dass eine Gruppe von Architekten und Architektinnen in der Stadt sehr aufmerksam die städtebauliche Entwicklung der Stadt beobachten. Und wenn Ihnen was nicht passt, das auch öffentlich äußern. Ja? In dem Fall handelt es sich um ein Grundstück des LWVs. Es besteht doch Baurecht, also es gibt einen B-Plan, das ist aber einer, der in der Innenstadt alles Mögliche regelt, aber eigentlich nicht die Bebauung. Somit gilt auf diesem Grundstück der Paragraph 34, das heißt, dort könnte ein so großes Haus wie auf der Nachbarschaft stehen. Und das ist das Baurecht. Aber wir sind nicht in der Lage, jetzt einen Bau an dieser Stelle eine Baupflicht auszusprechen. Ist auch gar nicht unsere Absicht, sondern das LWV sieht es als ein Grundstück ihrer Entwicklung. Und derzeit hat sie keine eigene Entwicklung. Und deswegen hat der Landeswohlfahrtsverband beschlossen, einen von ihm selbst benutzten Stellplatz dort zu haben. Das ist baurechtlich in Ordnung. Also wir können dort kein Haus drauf erzwingen, dass man eine Baulücke bedauert, das gestehe ich der Architektengruppe dazu.
Erste Nachfrage, Herr Kalb.
Also mal abgesehen davon, dass man sich bei so einem exponierten Grundstück in der Tat mitten in der Innenstadt was anderes vorstellen könnte, auch als ein Parkplatz, warum kritisiert denn die Stadt das nicht, beziehungsweise warum tun Sie nicht deutlich sagen, welche stadtentwicklungspolitischen Interessen die Stadt hat, selbst wenn das Gelände natürlich nicht der Stadt gehört?
Also grundsätzlich sehe ich die Entwicklung diesbezüglich in der Stadt sehr positiv. Im Moment werden sehr viel Baulücken und auch städtebauliche Missstände beseitigt. Und es gibt immer wieder Grundstücke, die einer anderen Entwicklung zu einer anderen Zeit harren. Das ist so, ist aber ein Stück weit auch ein Potenzial für die Innenentwicklung. Ich glaube, wir haben noch etwas Zeit vor uns, wo wir auch durchaus bauliche Entwicklungen für unterschiedliche Nutzungen in der Innenstadt haben. Also ich bin da nicht nervös. Grundsätzlich meine ich, dass wir in der Stadt im Moment sehr gut dabei sind, Baulücken zu schließen im Sinne der Innenentwicklung und den Anforderungen einer prosperierenden Stadt zu entsprechen.
Vielen Dank.
Ich rufe die Frage mit der Endnummer 73 auf. Herr Düsterdick, bitte.
Frage den Magistrat, wie ist der Stand der Planung zum Bau der Toilettenanlage im Nordstadtpark?
Frau Vorsitzende, Herr Düsterdick, ja, es gibt kleine Projekte und große Projekte und manchmal sind kleine Projekte so kompliziert wie große Projekte. An dieser Stelle haben wir intensiv untersucht, an welchem Standort es richtig ist. Inzwischen ist natürlich die städtebauliche Entwicklung mit der Schulentwicklung und der Knipping-Schule an manchen Standorten, die wir bereits festgelegt hatten, uns dazwischen gekommen. Also so dass wir im Moment ja nicht nur einen Standort für eine Toilettenanlage an der Stelle suchen, sondern für eine Gesamtschule, für eine Grundschule, für eine Dreifeldhalle. Und in diesem Zusammenhang suchen wir natürlich auch eine Lösung für die Toilette. Aber da das sich verzögert hat, sind wir in Vorbereitung für dieses Jahr eine provisorische Lösung für den Nordstadtpark zu ermöglichen, um einfach den Bedarf, den ich an dieser Stelle durchaus berechtigt sehe, auch nachzukommen.
Erste Nachfrage, Herr Düsterdick, bitte.
Die hat sich erledigt. Herr Nolder hat die Antwort auf meine Frage schon vorweggenommen, indem er ja gesagt hat, dass es eine provisorische Lösung dieses Jahr noch gibt. Herzlichen Dank.
Ich sehe keine weiteren Nachfragen und rufe die Frage mit der Endnummer 74 auf. Herr Burmeister.
Wir haben folgende Frage an den Magistrat. Mit Beschluss vom 4. Februar 2019 wurde Magistrat aufgefordert, eine Parkordnung auszuarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung vorzulegen. Wie ist der Stand dazu?
Frau Vorsitzende, Herr Burmeister, die Parkordnung ist tatsächlich fertig. Also in ihrer Formulierung ist sie fertig. Was wir im Moment noch erarbeiten, und das war mir auch nicht klar, ich habe dann auch nachgefragt, ich war eigentlich etwas verwundert, wie lange das geht, aber was wir im Moment machen, ist die präzise Gültigkeitsgebietsbeschreibung, die wir leider wörtlich machen dürfen, nur wörtlich machen dürfen und nicht nur planerisch, und da sind wir im Moment dran.
Dankeschön.
Keine weiteren Nachfragen? Dann rufe ich die Frage mit der Endnummer 75 auf, Herr Bickel.
Vielen Dank. Ich frage den Magistrat, wie hoch ist der Anteil der vollständig Geimpften in den Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegebereichs in Kassel?
Frau Vorsteherin, meine Damen und Herren, Herr Bickel, diese Frage, die kann ich derzeit überhaupt nicht beantworten. Wir haben keine Informationen darüber. Ich denke, Sie sagen das Fragen auch in Hinblick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja ab 15. März gilt. Und dann müssen uns ja bis dahin die Einrichtungen und auch Gesundheitsdienste rückgemeldet haben, wer nicht geimpft ist.
Erste Nachfrage, Herr Bickel, bitte.
Ach, vielen Dank. Wenn Sie das heute noch nicht wissen, wie ist denn Ihre Einschätzung zu den Auswirkungen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und welche Maßnahmen ergreifen Sie?
Eine Frage, eine Nachfrage.
Dann kommt die gleich. Okay.
Wir werden erstmal schauen, wie die einrichtungsbezogene Impfpflicht dann auch in Hessen umgesetzt werden soll.
Es wird vom Hessischen Sozialministerium ein Erlass erwartet und der liegt uns bis heute noch nicht vor, damit wir auch als Gesundheitsämter dann Instruktionen haben, wie wir das Ganze umsetzen sollen, wie auch beispielsweise das Ermessen ausgeübt wird, ob es ein Bußgeld geben wird und so weiter und so fort. Ich kann es Ihnen heute noch nicht sagen.
Ich gucke in die Runde, ob eine andere zweite Nachfrage da ist. Ist es nicht, dann geht die zweite Nachfrage an Sie.
Dann würde mich noch interessieren, wie das Gesundheitsamt beabsichtigt, den Ermessensspielraum im Rahmen der Impfpflicht auszuüben.
Also da erwarte ich Kriterien von Seiten des Landes, weil es auch sicher nicht sein kann, dass der Werra-Meißner-Kreis so handelt und die Stadt Kassel anders und der Schwalm-Eder-Kreis wieder anders. Sonst wandern uns unter Umständen auch Fachkräfte ab. Und da ist es ganz wichtig, und das fordern auch die Gesundheitsämter und die Fachämter, dass es da eine einheitliche Regelung auch geben wird in Hessen.
Vielen Dank. Die Frage der FDP mit der Endnummer 76 ist zurückgezogen. Dann rufe ich die Frage mit der Endnummer 77 auf. Frau Müsner.
Lieber Magistrat, die aktuelle Studie des RKI besagt, je höher die Sprachbarriere, desto niedriger die Impfquote. Und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung fordert Mehrspracheinformation vor Ort. In welchen Sprachen stellt der Magistrat Informationen zur Corona-Impfung zur Verfügung?
Beantworte ich gerne, Frau Mösner, meine Damen und Herren, Frau Stadtverordnetenvorsteherin. Das ist auch unsere Erfahrung, dass es ganz wichtig ist, dass wir die Menschen aufklären, und wir nutzen in unseren Impfstellen die Unterlagen des RKI, und die werden in 23 Sprachen und darüber hinaus noch in leichter Sprache zur Verfügung gestellt. Das ist das, was wir in den Impfstellen nutzen. Ansonsten, was wir in den Gemeinschaftsunterkünften gemacht haben, dass wir da Beratungsangebote natürlich auch durch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit Dolmetschern und so weiter auch angeboten haben. Und dann gab es ja im letzten Jahr auch diese gemeinsame Impfkampagne über Social Media, und die wurde in 5 oder 6 Sprachen zur Verfügung gestellt. Mit Jafka war das zusammen.
Erste Nachfrage, Frau Müsner.
Genau, teilweise haben Sie es schon beantwortet, aber wer wurde und wird beauftragt, diese Informationen weiterzuleiten oder zu verbreiten in den Impfzentren?
In den Impfzentren sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter instruiert und geschult, und die wissen, wie sie an die unterschiedlichen Angebote und die verschiedenen Sprachen, nämlich über das RKI, diese Informationen, das wissen alle. Das gehört einfach dazu.
Ja, Frau Müsner, zweite Nachfrage.
Genau, dann kommt noch die Frage, sind auch Mitarbeiter unterschiedlicher Sprache gemächtigt in den Impfzentren?
Da sind sicher auch die einen oder anderen dabei, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die noch eine andere Sprache oder 2 andere Sprachen sprechen. Das haben wir ja überall bei uns auch in der Verwaltung. Und ich kann Ihnen aber jetzt nicht genau sagen, welche Sprachen das sind, in welchem Impfzentrum.
Vielen Dank.
Ich rufe die Frage mit der Endnummer 78 auf, Frau Lipczyk.
Ich frage den Magistrat, wie berechnet das Jobcenter unter Anbetracht der steigenden Energiepreise die Angemessenheit der Heizkosten?
Frau Lipczyk, meine Damen und Herren, das Jobcenter orientiert sich ja auch hier an dem bundesweiten Heizspiegel, der zur Verfügung gestellt wird, auch immer wieder vom Mieterbund. Und der nächste aktuelle wäre dann im Oktober 22, der dann aktualisiert wird. Aber wir haben ja noch eine derzeitige andere Rechtslage. Und die besagt nämlich, dass unter bestimmten Voraussetzungen die tatsächlichen Heizkosten als angemessen gelten sollen. Und das hat natürlich mit der pandemischen Lage zu tun. Und der Gesetzgeber hat diese Entscheidung getroffen aufgrund der pandemischen Lage.
Erste Nachfrage, Frau Lipczyk.
Ja, vielen Dank. Genau, der Bundesheizspiegel ist immer ein Rückblick auf das vergangene Jahr. Das heißt, das ist meine Frage, mit dieser Sonderregelung kann vermieden werden, dass Menschen mit Transferleistungen besonders hohe Heizkosten haben, die der Spiegel nicht berücksichtigt, und mit der neuen Regelung kann dem zuvorgekommen werden.
So ist es. Und was jetzt mit der Einführung des Bürgergeldes, da wird es ja wieder eine Veränderung geben. Und da sollen ja die tatsächlichen Unterkunftskosten auch übernommen werden. Das wird dann wahrscheinlich ab 23 so sein.
Danke.
Dann rufe ich die Frage mit der Endnummer 79 auf, Frau Hagelstein.
Am 01.02.2021 wurde in der Stadtverordnetenversammlung der Beschluss gefasst, ein Gremium aus ExpertInnen unter der Leitung von Professor Hubertus Büschel zu bilden. Dieses Gremium soll Kasseler Straßen- und Platznamen und die nationalsozialistische und kolonialgeschichtliche Rolle der geehrten Personen bewerten und einen Umgang damit vorschlagen. Wie ist der aktuelle Stand des Prozesses?
Sehr geehrte Frau Hagelstein, der Vorgang ist noch im Verfahren.
Gibt es eine Nachfrage? Ja, Frau Hagelstein.
Ich bin ein bisschen verwundert über die Frage, über die Antwort. Gibt es denn Erkenntnisse aus vergleichbaren Gremien aus anderen Städten, die mit einbezogen werden?
Ich hatte im Herbst letzten Jahres eine Anfrage im Finanzausschuss entsprechend beantwortet. Über den Sachstand, den ich damals mitgeteilt habe, kann ich Ihnen heute keine weiteren Details in dieser Angelegenheit übermitteln.
Ja, gut.
Weitere Fragen sehe ich nicht. Wir kommen zur letzten Frage mit der Endnummer 80, Herr Buskowski.
Einen schönen guten Abend. Ich frage den Magistrat. Wie viele Kasseler Haushalte haben Anspruch auf den von der Bundesregierung beschlossenen Heizkostenzuschuss?
Frau Stadtverordnetenvorsteherin, meine Damen und Herren, Frau Boczkowski, die ganz genaue Zahl, ich kann Ihnen nur die ungefähre Zahl mitteilen, nämlich die Heizperiode, die geht ja vom 1. Oktober bis zum 31. März. Und die neue gesetzliche Regelung sieht vor, wenn man in dieser Zeit einen Monat Wohngeld bekommen hat, dann ist man quasi anspruchsberechtigt. Und aktuell bekommen so ungefähr 5.500 5.500 Haushalte Wohngeld.
Erste Nachfrage.
Können Sie mir bitte auch sagen, wann die Auszahlung erfolgt?
Die Auszahlung wird dann erfolgen, wenn auch die Abrechnungen gemacht werden. Also ich gehe jetzt mal vom Juni aus, das wird darüber gesprochen. Und was das Besondere ist, es ist ganz unbürokratisch, also man muss nicht extra einen Antrag stellen. Ich bin jetzt schon so lange, mache ich Sozialpolitik und das habe ich noch nie erlebt. Also das ist wirklich mal sehr freundlich, dass das einfach auch so gewährt wird. Das sind ja, glaube ich, 135 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt, 175 Euro für zwei Personen und dann für jede weitere Person nochmal 35.
Keine weiteren Nachfragen, dann haben wir alle Fragen, die wir hier in der Fragestunde hatten, gestellt und auch beantwortet bekommen. Vielen Dank. Ich rufe auf.